Ist das gut oder kann das weg?
Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
In dieser Folge auf dem Prüfstand Kosmopolit.
Fräulein, wo blieb mein halber Hahn?
Ja.
Doch nun zuerst die Statistiken.
Kosmopolit ist schon im Jahr 2020 auf Französisch rausgekommen. Jetzt, 2022, ist endlich die deutsche Version bei Huch rausgekommen. Ich sag endlich, weil da warten wir wirklich schon ganz, ganz lange drauf.
Echt? Ich hatte das nicht auf dem Plan.
Doch,
Ich hatte das schon ganz lange. Kannst du mir doch nicht sagen, ich hab das auf dem Plan
gehabt. Nein, du nicht. Ich hatte das auf dem Plan und ich habe da ganz lange drauf gewartet, auf dieses Spiel. Jetzt ist es endlich da. Autoren sind Julien Protière und Florent Toscano. Rating ist ungefähr 7,9. Das ist für ein, ich sag mal, Partyspiel oder Sprachspiel für 4 bis 8 Spielerinnen ganz schön hoch. Also 7,9 ist ein hohes Ranking.
Ist das bei diesem Ranking, wo Gloomhaven auf der 1
Nein.
ist?
Nein.
Ah. Ich hatte gedacht, das wäre da, wo die Gloomhaven
auf der 1 ist. Nein, das Ranking sind ja die Noten. Also es werden die Benutzer von BoardGameGeek geben den Spielen Noten. Und diese Noten werden miteinander gemischt, einen Durchschnittswert errechnet.
Dann ist das nicht die Platzierung, sondern nur die Noten.
Dazu kommen noch Dummy-Wertungen und so weiter, um halt besonders schlechte und besonders gute.
Wie viel hat denn Gloomhaven da?
Gloomhaven ist relativ hoch, irgendwas bei 9. Ich weiß es jetzt nicht auswendig.
Mach mal weiter, deine Statistik.
Die Schwierigkeit liegt bei 1,31 von 5. Wie ich gerade schon gesagt habe, es ist für 4 bis 8 SpielerInnen. Die Community of BGG sagt am besten zu 5 oder zu 8. Fand ich jetzt auch interessant.
Okay.
Eine Partie dauert 6 Minuten. Wir haben ein Spiel mit einer App. Also dementsprechend dauert eine Partie, wenn man sie denn spielt, genau 6 Minuten. Ich würde sagen, mit Vorbereitung und Nachbereitung ist man so bei 10 bis 15 Minuten pro Partie.
Ja.
Das Ganze ist ab 10 Jahren und ich glaube, viel jünger würde ich hier auch nicht unbedingt gehen. Also man muss gut lesen können.
Und den Stress in der Küche aushalten, weil Küche und Kellnerei, das ist kein Pappenstiel. Da muss man hart gesotten für sein.
Ja.
Und festes Schuhwerk tragen.
All-Time Played ist eingetragen 4.509 Partien, in diesem Monat alleine 49. Im Besitz haben es 947 Leute bei BGG eingetragen. Im Overall-Rank, und das ist die Liste, wo Gloomhaven an Platz 1 ist, ist es auf Platz 3.231. Und im Party-Rank ist es schon auf 134.
Wo ist da Gloomhaven?
Das weiß ich nicht, aber ich war völlig überrascht. Weißt du, was an Platz 1 ist beim Party-Rank?
Just One?
Decrypto.
Als Partyspiel.
Decrypto ist an Platz 1 auf dem Party-Rank von BGG.
Wir können BGG nicht mehr heranziehen, das ist keine vertrauenswürdige...
An der 2 ist Just One und an der 3 ist Codenames.
Keine vertrauenswürdige Quelle mehr.
Na?
Ja.
Aber das fand ich jetzt schon interessant, dass gerade Decrypto, ein Spiel, was ich wirklich gerne mag, aber was total schwierig ist zu erklären, dass das an der 1 ist.
Ja, sehr gut.
Das waren die Statistiken.
Das waren ja Statistiken. Warum machst du die nicht einfach? Lass dich da nicht dauernd unterbrechen. Das ist ja unglaublich. Ach ja, worum handelt es sich denn bei Kosmopolit? Übrigens, Kosmopolit, der Titel ist in so eckigen Klammern geschrieben. Ja, also, es ist in Lautschrift angelegt.
Genau, wir sind in einem Restaurant und zwar in einem Restaurant, in dem alle Menschen mit allen Küchen und allen Sprachen willkommen sind.
Okay.
Und wir haben Kellner und Kellnerinnen, die alle Sprachen eigentlich irgendwie können. Und deswegen müssen die Gäste, die vielleicht aus einem anderen Land kommen, nicht auf der Landessprache bestellen, sondern dürfen in ihrer Sprache bestellen, was sie essen wollen.
Und die Köche haben dann vor sich liegen, was sie dann für Zutaten da reinwerfen müssen. Meistens aber nur eine.
Genau, also, meistens ist es eine.
Gibt es mehrere?
Ja, es gibt auch später, wenn man mehr freischaltet. Gibt es dann auch Gerichte, wo man 2 Zutaten
hat. Gerichte mit 2 Zutaten.
Genau.
Also die holen quasi ein Convenient raus und müssen dann nur noch eine Zutat reinwerfen, eine frische.
Naja, wie will man sonst ein Restaurant mit so vielen unterschiedlichen Speisen denn machen?
Ja.
Es ist so, wir
haben... Haben Sie auch eine Boeing 747? Triebwerk?
Nein.
Ja, es gibt so einen Sketch mit einem Italiener, der alles hat.
Okay.
Oder ein Grieche? Egal.
Weiß ich nicht. Und es ist so, dass wir unterschiedliche Rollen einnehmen. Wir haben einmal die Köche. Die Köche haben Karten vor sich liegen, einmal mit den Zutaten und einmal mit Gerichten in verschiedenen Sprachen. Jeweils aus einem bestimmten Gebiet. Da gibt es zum Beispiel Asien, Europa, Deutschland, Afrika, Ozeanien und so weiter. Und diese Karten habe ich vor mir liegen als Koch.
Aber wenn man mit mehreren spielt, gibt es mehrere Köche und die haben dann unterschiedliche Gerichte. Genau. Ausgebreitet. Und das sind meistens dann irgendwie 6 bis 10
Erstmal nur 6 Karten und dann werden das langsam mehr.
Genau, je nach Schwierigkeitsgrad, wenn man dann weiter geht.
Genau. Dann haben wir die Kellnerin. Die Kellnerin ist die Person, die an der App sitzt. Das ist die Person,
die quasi virtuell zu den Tischen geht.
Genau, und dann die geht zu den Tischen, hört sich an, was die Gäste haben wollen.
Mit einem Kopfhörer, sodass es kein anderer hört.
Und gibt das dann dem Oberkellner weiter. Der Oberkellner hat einen typischen Block vor sich, mit dem man so Gerichte aufschreibt. So ein Kellnerblock. Und der bekommt dann von der Kellnerin gesagt, Tisch 1 will...
Sollst du besser Mittagessen?
Das ist das, was er oder sie verstanden hat.
Und dann ist das so ein bisschen wie Flüsterpost, stille Post.
Stille Post.
Dann schreibt der andere auf und schreibt dann sowas wie, sollst du besser mitessen? Und dann
gibt er den Köchen weiter, Tisch 3 will...
Sollst du besser mitessen?
Genau, und alle Köche suchen dann jetzt
auf
in
ihren Karten,
welches Gericht das denn sein könnte.
Und auf jeder Karte sind, wie gesagt, 6 Gerichte. Und dann muss man die richtige Sprache, die weiß man ja auch nicht. Und dann findet man irgendwann... Sollst du besser Missessa? Und ach, das ist ein Räucherfisch. Das war was Echtes.
Okay.
Das war ein echtes Beispiel.
Ja.
Und dann muss man jemandem sagen, hey, wer hat den Stapel mit Fischen? Und dann
genau.
Gib mir mal einen Räucherfisch.
Und genau.
Dann sieht man aber auch nicht, also man sieht nur ein Bild, man sieht nicht.
Und dann gibt der Koch,
dem anderen Koch am besten.
Nee, genau, dann.
Erstmal den Fisch. Und dann gibt man die Karte mit dem Fisch, dem Oberkellner, der sagt dann, ja, sollst du besser mit der SA ist fertig?
Er sagt, Tisch 3
das
ist fertig.
Das weiß der ja nicht.
Doch, denn vorher hat die Kellnerin hat ja gesagt, Tisch 3 ist das und das.
Ja,
und
aber
deswegen geht,
das weiß man als Koch irgendwann nicht mehr. Da sagt man nur noch, sollst du besser mit Essen ist fertig.
Genau, als Koch gebe ich das meistens so raus.
Und dann sagt der Oberkellner, sollst du besser, das war Tisch 3.
Genau.
Und dann gibt dann der Tisch 3 fertig und legt das dann auf den Tisch 3 Karte und dann muss der Kellner das wieder eingeben in die App und sagen, zu dem Mann gehen und dann sagen, hier ist das, was sie bestellt haben. Und dann sagt er entweder ja oder nein.
Nein. Also, wenn er ja sagt, kriegen wir dafür Punkte, wenn er nein sagt, nicht.
Ja. Und dann ist irgendwann, haben alle bestellt und sind hoffentlich alle bedient worden und dann schließt das wieder und es ist zum Glück so, dass an jedem Tisch nur eine Person kommt.
Genau, wir haben nur Solo-Gäste in dem Restaurant.
Und Spoiler, es gibt da noch eine Terrasse mit nochmal 3 Plätzen.
Und es gibt wieder noch mehr Tische. Soweit hast du noch gar nicht gespielt.
Ja, danke. Ich habe weit genug gespielt.
Ja.
Und ja, und dann wird das ein bisschen komplizierter. Und ja.
Genau, und es ist natürlich eine gewisse Hektik. Man sitzt da immer und sagt, wiederhol nochmal, denn die Gerichte können echt schwer sein und die hören sich alle irgendwie ähnlich an und
manchmal schreibt man das dann auch so oft, dass man gar nicht mehr weiß, was eigentlich überhaupt gemeint ist.
Genau, denn die Gerichte stehen auf den Karten von den Köchen auch in Lautschrift.
Ist
keine richtige Lautschrift, sondern ist eine Lautschrift, wie man sich denkt, dass die Wörter ausgesprochen werden.
Ja, so wie man es mit den deutschen Schriftzeichen hinbiegen würde, diese Sprache so zu schreiben. Das geht dann so weit, dass man, es gibt ja auch innerdeutsche Dialekte, wie zum Beispiel Kölsch. Und es gibt tatsächlich eine Akademie, die festlegt, wie man Kölsch richtig schreibt.
Okay.
Und das ist aber nicht danach geschrieben, sondern das ist wirklich nach dem allgemeinen Laut.
Ja.
Also so, wie man das eventuell schreiben würde und nicht, wie es in Köln wirklich auf der Karte stehen würde. Was das Ganze, meinst du, das ist leichter, wenn man sagt, innerdeutsch ist ein bisschen leichter als die anderen?
Also ich würde schon sagen, dass das leichter ist.
Weil man was versteht. Ne?
Es ist auch so, dass die Karten ausgetauscht wurden. Also in der französischen Version sind diese Sprachkarten französische Karten. Also man hat ganz bewusst für die deutsche Version da also die deutschen Karten. Es gibt einmal Europa, wo alle Sprachen drin sind.
Außer Deutsch.
Dann gibt es halt nochmal Deutschland extra. Und ein bisschen was versteht man da schon eher. Also zum Beispiel Wickelklöser kann ich mir mehr drunter vorstellen als Tiger Zahade.
Ja, dann weiß man zum Beispiel, wenn da Wickelklöße sind, dass man zumindest bei den Deutschen schon mal nachgucken kann. Und dann kann man das aber immer noch nicht finden, weil manchmal ist das auch, kommt das sehr, sehr komisch rüber. Und dann schreit der Oberkellner, ich brauche immer noch meine Wickelklöße. Und dann sagt er, ach, du meinst Wickelklöße. Okay, haben wir hier.
Genau, also irgendwann hat man sich seine Karten so häufig durchgelesen als Koch oder Köchin, dass man dann denkt, ach ja, klar, das kann das sein. Und manchmal versucht man einfach nur irgendwas abzugeben, weil alle es nicht finden und denkt man, okay, das geht noch am ehesten. Denn ich darf mir als Kellnerin den Tisch, solange ich nur den einen Tisch abhöre, so lange abhören, wie ich möchte, um mir das dann aufzuschreiben. Aber wenn ich mir den nochmal anhöre, gibt's Minuspunkte. Das heißt, ich kann auch später, wenn ich denke, okay, die Leute finden alle nicht die Gerichte, dann höre ich mir das nochmal an, vielleicht habe ich mich da einfach vertan, kann ich mir das immer nochmal anhören. Aber man muss natürlich sagen, so bei 6 Tischen, am Anfang geht das noch in 6 Minuten, dass man sich die nochmal anhört. Bei 6 Tischen plus 3 Tischen Terrasse wird es schon enger. Und wenn wir nachher bei 12 Tischen plus Terrasse oder so sind, hat man da gar keine Zeit mehr für. Da versucht man durchzukommen als Team. Denn wir sind ein Küchenteam und ich muss sagen, diesen Stress zwischen Küche, Kellner, Oberkellner und so weiter wird ganz schön gut abgebildet.
Ja, der Stress ist auf jeden Fall da. Aber es ist tatsächlich ein positiver Stress. Also es ist schon nicht so ein Stress wie, sagen wir mal, in Space Alert, wo man auf Zeit irgendwas tut und das richtig stressig wird, was auch interessant und herausfordernd sein kann. Hier bleibt das alles noch auf so einem Niveau eines Partyspiels. Ne? Also man ist ein bisschen lauter, man macht schon mal ein bisschen hin und man sucht dann verzweifelt, aber es ist kein Stress, der irgendwie sich super schlecht anfühlt oder so. Ne? Man wird ein bisschen gefordert, aber das bleibt alles locker im Rahmen.
Genau, man sucht halt ganz viel. Und es ist auch nicht so, dass man irgendwie sagen kann, du spielst das gerade total schlecht, du findest nichts, weil teilweise finden alle nichts.
Und ansonsten mach's doch selber, ne?
Ja.
Also es gibt schon Positionen, also ich würde sagen, die Köche haben es ein bisschen leichter als die beiden Kellner. Und die beiden Kellner, da hat es der Oberkellner wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil der als zentraler Punkt die Anlaufstelle ist und der die App bedient.
Nick, der Kellnerin bedient die App, Oberkellner. Ich finde Oberkellner noch fast schwieriger, ja, weil du halt zwischen beiden
genau, bist. Genau, du bist, habe ich gerade gesagt, du bist der Verbindungspunkt zwischen allen und die Kellnerin, die App bedient, ist noch ein bisschen leichter dann. Ja. Genau das habe ich gesagt.
Okay.
Sehr gut. Dass wir uns da auch nicht missverstehen.
Wir haben auf jeden Fall super lustige Runden gehabt mit dem Spiel. Es kommt gerade auch bei Leuten sehr gut an, die relativ wenig spielen.
Mhm.
Die dann halt auch immer weiter und immer weiter spielen wollten, wo ich selber schon überrascht war. Oft ist das aber ein Spiel, was man vielleicht nur 3 oder 4 Partien hintereinander spielt und dann erstmal Pause braucht, weil das schon ein bisschen anstrengend ist.
Witzigerweise wollen dann alle weiterspielen und wenn es dann heißt, ja, möchtest du mal Oberkellner sein oder möchtest du mal an die App, dann haben wir festgestellt, dass die gar nicht mal so oft wechseln wollen.
Die wollen alle Köche bleiben immer.
Ja, die wollen lieber dem Chaos zugucken und sagen, ah, ja, zu wenig Verantwortung, zu viel Verantwortung. Und
außer die Kinder.
Ja, die
wollen
Kinder,
App und...
Die wechseln das gerne, ja. Aber generell...
Da durften wir mal Köche sein, als wir mit den Kindern gespielt haben.
Generell ist das ja so, dass man sich da, je nach Stresslevel, den man gerade hat, sich dann aussuchen kann, welche Position man einnimmt, sodass man dann auch... wenn es dann Leute gibt, die fitter an dem Abend sind, die sollten dann eher in den Kellnerbereich gehen und Leute, die dann unfitter sind an dem Abend, können dann ein bisschen ruhiger mit dem Koch sein und wenn sie es dann noch leichter haben wollen, ich glaube, es gibt eigentlich nur einen leichteren Schwierigkeitsgrad und das sind die innerdeutschen Dialekte und alles andere ist gleich schwer.
Also dementsprechend, ihr müsst euch vorstellen, ab 4 Spielern spielen wir mit 2 Sprachen und dann kommt immer eine Sprache dazu und ich kann mir die Gebiete auswählen. Also wenn ich es am Anfang einfach haben will, nehme ich mir halt Europa und Deutschland.
Ich weiß nicht, ob Europa so einfach ist, aber ja.
Ja, aber es, ne? Also dementsprechend, wo ich vielleicht schon, ne, vielleicht ist jemand dabei, der italienische Küche ein bisschen kennt oder griechische Küche oder so. Das kennen wir oft von den
Aber auch dann kommt Namen. Ein Gericht vor. Also ich weiß nicht.
Aber
ich
es ist trotzdem einfacher oft als...
Okay, für dich ist es einfacher, für mich ist alles
aber,
schwer.
Aber wenn ich zu
Beginn... Deswegen nehme ich auch immer viel Dialekt.
Wenn ich zu Beginn halt direkt Ozeanien und Asien oder so zusammennehme, ja, oder dann wird es halt schwieriger.
Man nimmt Afrika. Ich meine, bei Afrika, dann hat man... Sprachen wie Bekwel oder Pular, die kommen dann aus Regionen wie Gabun und Guinea und teilweise haben die ja dann auch einen Originalsprecher übrigens geholt, da kommen wir gleich nochmal mehr drauf. Aber das Spannende ist ja auch, dass solche afrikanischen Sprachen ja noch neben den ganz normalen, was wir so kennen, Konsonanten und Vokalen, haben die ja dann auch noch so eventuell irgendwelche Töne und Klicklaute. Und wenn man dann wirklich so einen Sprecher hat, der dann so ein Gericht aussagt wie Wurks, dann wird das schon schwierig, das mit den eigenen Fähigkeiten überhaupt weiterzugeben an den Oberkellner, wenn man das dann hört.
Und aufzuschreiben.
Also es ist spannend, weil man hierfür nicht echt extra etwas konstruieren musste. Klar haben die bestimmt ausgewählt, welche Gerichte eignen sich und welche Gerichte eignen sich weniger dafür. Aber es ist wirklich spannend, dass das wirklich alles auf realen, es sind keine Fantasiewörter, das ist reale Gerichte in allen Sprachen und sie sind echt um die Welt gereist.
Und die haben sich halt 60 Sprachen ausgesucht von über 6.000 bis 7.000 Sprachen, die es weltweit gibt. Und es gibt ein komplettes Begleitheft dazu in dem Buch, wer sich sprachwissenschaftlich ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte.
Wer sich überhaupt damit, also... Für die Menschen, die sich gerne mal überlegen, wie funktioniert eigentlich das und das. Für Menschen, die auf ihren Teller gucken und sagen, ich habe hier ein Butterbrot, aber was ist eigentlich ein Butterbrot? Wir haben Brot, das ist aus Getreide gemacht mit verschiedenen anderen Sachen. Dann haben wir Salat, der wird angepflanzt, wir haben Fleisch. Jemand, der sich solche Dinge Fragen stellt, der wird sich früher oder später auch fragen, was ist Sprache, wo kommt Sprache her?
Genau. Und
da gibt's ein ganz hervorragendes Begleitheft, muss ich sagen.
Und es ist so, dass die Macher dieses Spiels haben sich halt auch angeschaut, welche Sprachen sie ausgewählt haben nach den Sprachmustern, die sie bekommen. Denn von überall der Welt sind Originalsprecher, also die jeweils die Muttersprache haben, dieser Gerichte gesucht worden, die dann eingesprochen haben. Teilweise im Studio, teilweise aber auch über irgendwelche Konferenztools oder sonst irgendwas, auch online.
Und das geht dann auch so weit, dass wir da teilweise Inuit-Sprachen in Grönland haben. Das ist auch ein bisschen, was das erzählt, die Schwierigkeiten, die auch damit einhergingen. Das ist schon ein bisschen spannend zu lesen. Der größere Teil davon ist aber tatsächlich teilweise, wie Sprache funktioniert und ein paar Statistiken, die dann so auf ihren Karten haben. Und das ist super interessant, weil ganz grob runtergebrochen, wenn wir von Sprache sprechen, dann müssen wir die ja erstmal sofort einteilen in Schriftsprache und mündlicher Sprache. Und das ist ja auch die Schwierigkeit, die das hier so ein bisschen ausmacht. Nicht immer geben die Zeichen, die wir so hinschreiben, das wieder, was man spricht. Ne? Wenn man sich das Französische anhört und anschaut, dann weiß man, wie kommen die auf diese Buchstaben, wenn die sagen. Ich bin kein nativ oder unnativ sprechender Französischsprecher. Und es ist spannend, wenn man dann so sieht, ja, die ganzen afrikanischen Sprachen, wenn die dann... Die haben hier so lustige kleine Karten gemacht, die leider nicht im Original dabei liegen, sondern nur oft quasi in dem Heft abgedruckt sind, als zu jeder Sprache, die die da haben, wo die Gerichte haben. Da steht dann, wie viele Sprecher da drauf sind.
Welche Laute die benutzen.
Dann Morphologie, wie die Sprachen gebildet werden, ob man wie im Türkischen immer irgendwie was hinten dran hängt, wenn man irgendwelche Fälle macht. Und im Deutschen muss man ja komplett dann teilweise mit der, die das arbeiten, mit Artikeln davor und sowas. Solche Besonderheiten der Sprache sind kurz umrissen, also wirklich ganz, ganz kurz und knapp. Und wie viele Konsonanten, Vokale und auch Töne die haben.
Und Deutsch, wie viele Leute das sprechen.
Deutsch hat halt zum Beispiel keine Töne, aber ratet mal die hochdeutsche Sprache, wie viele Töne hat die denn, ne? Die Frage, wie viel hat Hochdeutsch? Wenn du jetzt sagst, ich habe 5 Vokale, dann frage ich dich sofort, ja, was mit Y? Das sprichst du ja auch. Wenn du das aussprichst, welcher Ton ist das, ne? Mhm. Und er ändert sich ja dann auch. Und das Spannende ist, wir haben so ziemlich für jeden Buchstaben, den wir im Deutschen haben, für jeden Vokal, den wir im Deutschen haben, also sagen wir mal ein O, gibt es das lange O und das kurze O. Und im Deutschen sind das zwei unterschiedlich gesprochene Lautzeichen. Also es sind zwei unterschiedliche Laute. Das kurze O im Deutschen ist nicht das lange O, einfach nur länger gemacht. Weil wir haben tatsächlich, wir sprechen die beiden O's unterschiedlich. Muss man ganz genau hinhören bei solchen Dingern, aber tatsächlich. Und wir brauchen einen Sprecher, die ein bisschen deutlicher wahrscheinlich sprechen, als ich das noch mache. Und das ist ganz spannend. Und dann sagt man, aber in dem Wort sprechen wir doch das O doch genauso wie da. Und dann sage ich dir, ja, aber wenn du dir genau überlegst, das ist ein Lehnwort aus einer anderen Sprache. Und dann hast du natürlich noch wieder die Aussprache aus der anderen Sprache teilweise darin einfließen, sodass das gar nicht so einfach ist mit der
Sprache.
Aber
deswegen haben wir
hier... Und ein super spannendes Thema.
Aber deswegen haben wir hier auch keine richtige Lautschrift.
Ja.
Ne? Also, sondern man hat hier versucht, eine Lautschrift zu schreiben, die jeder lesen kann und nicht nur Sprachwissenschaftler, die sich mit Phonologie und so weiter und Phonetik beschäftigt haben.
Was übrigens auch eine ganz große Arbeit des Verlags ist, der das übersetzt hat mit hoch. Ne? Also wir haben ja ein Spiel, was aus dem Französischen kommt, und auf den Karten des französischen Spiels würden die mit ihren französischen lateinischen Buchstaben das so schreiben, wie ein Franzose das lesen würde, wenn er das aussprechen wollte und das Gehörte so schreiben würde. Sodass man hier dann noch das übersetzt hat und wieder, man musste quasi jedes einzelne Wort, was sie da haben, mit für einen deutschen Hörer in deren lateinischen Ausgangsschriftsprachenbild umwandeln. Also die Arbeit, die auch von allein bei der Übersetzung da drin war, aus dem Französischen ins Deutsche, ist schon eine ganz, 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 bestimmt nicht einfache. Es ist nicht so einfach, wir übersetzen einfach mal eben alle Wörter und so. Das ist, hier musste auch im Deutschen für die deutsche Version viel Arbeit geleistet werden, was relativ spannend ist. Und auch das wird zusammen mit... Ist das nicht süß? Die haben in diesem Buch, haben die Kapitel als Gänge bezeichnet. Also erster Gang, zweiter Gang. Und dann gibt's hier wirklich im Original schon eine wissenschaftliche Abhandlung, aber die mussten auch für die deutsche Version, weil die haben ja dann das Deutsche auch ausgetauscht durch, da mussten die auch wieder Sprecher finden, ne?
Ja.
Also die haben ja für die deutsche Version eigene Sprecher gefunden für deutsche, schweizerische und österreichische Sprachen.
Und Sächsisch.
Und Sächsisch.
Und Kölsch und Ostfriesener Platt. Und Wienerisch. Ja. Und Bayerisch.
Bayerisch.
Und Hessisch.
Und die haben ja tatsächlich auch zu jeder Sprache, auch zu den Deutschen dann, diese Karten ausgefüllt. Und weißt du, was ganz spannend ist?
Mm-mm.
Wenn du dir guckst, du hast hier beim Kölsch, natürlich kannst du dir die genaue Anzahl der Sprecher, steht bei Kölsch drauf, 250 bis 750.000. Aber bei den meisten anderen, wie du siehst, unbekannte Zahl. Schwäbisch haben wir noch 820.000 Sprecher. Aber Fränkisch, unbekannte Zahl, Sächsisch, unbekannte Zahl. Und das Spannende dabei ist, wenn du dann guckst, wie viele Konsonanten so ein Kölsches hat. Also zum Beispiel das Kölsche, 22 Vokale, 22 verschiedene Arten Vokale zu sprechen. Und wenn du das dann anguckst beim Sächsischen, da hast du keine Angaben davon. Es ist also, die Sprachwissenschaften in der deutschen Dialekte ist völlig unterschiedlich untersucht. Und da kann sich der Kölner glücklich schätzen, dass das so ein selbstverliebtes Völkchen ist. Dass die nämlich, wenn man hier im Hintergrund bei den Credits guckt, da ist die Akademie für uns Kölsche Sprach prominent vertreten, weil die nicht nur dann auch zu Kölner Sprache und Umfeldsprache forschen, sondern auch so ein bisschen sich, da die sich ja abgrenzen müssen, auch mit den anderen Dialekten befassen. Deswegen ist diese Institution tatsächlich ein bisschen prominenter.
Aber man...
Ja, und die anderen sind halt auch da, aber...
Aber man muss
das Sächsische ist nicht gut untersucht.
Aber man muss natürlich auch sagen, dass die kölsche Sprache ist ein sehr abgeschlossener Raum, in dem Kölsch auch gesprochen wird.
Ja, das Rheinländische, ne? An sich, ja.
Also das ist ja schon auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Und das Sächsische ist halt relativ gut untersucht durch die meißnerische Schriftsprache im 15. Jahrhundert. Also ja, aber dementsprechend...
Nicht, aber nicht sprachwissenschaftlich, das...
Fürs Moderne. Aber
moderne Sprachwissenschaft hat es offensichtlich vernachlässigt, ja. Sonst hätten wir diese Angaben. Ja.
Genau, weil es die guten Untersuchungen aus dem Frühneuhochdeutschen gibt, weil gerade die... meißnerische Kanzleisprache mit eine der Sprachen ist, die unsere heutige Schriftsprache ist.
Aber es wird nicht mehr gefordert. Es gibt halt, ne? Also es gibt aktuelle Untersuchungen dazu halt nicht mehr. Und das ist schon eine spannende Sache, wenn man sich das dann anschaut. Also zumindest für Sprache.
Also für mich als Sprachwissenschaftler total faszinierend. Ich habe endlich mal in einem Spiel eine ganz kleinen Auszug aus einer Lautverschiebungstabelle gesehen. Und ich habe mir während meines Germanistikstudiums immer überlegt, für was braucht man Lautverschiebung, beziehungsweise wurde ich das immer gefragt, wofür muss man dieses langweilige, ältere deutsche Philologie-Zeugs auswendig lernen. Ich habe das ja geliebt, aber ganz viele Germanisten hassen diesen Teil im Studium. Jetzt habe ich sogar wirklich mal in einem Spiel, in einem Begleitheft gesehen. Zweite Lautverschiebung.
Das ist fast so gut, als wenn du es bei Günther ja auch brauchen würdest.
Ja, fast so gut.
Aber dafür, naja, dafür hat man auch noch die Philosophie, die man auch nirgendwo braucht.
Aber dementsprechend, dieses Spiel regt für mich auch dazu an, über Sprache nachzudenken, mit Sprache zu spielen, sich Sprache anzuschauen. Das ist eine ganz andere Art von Sprachspiel, denn nicht ich bin diejenige, die sich Wörter ausdenken muss. Das ist das, was wir so normalerweise verstehen, wenn ich sage, wir spielen jetzt ein Spiel mit Sprache. Dann hat das meistens irgendwas damit zu tun, dass ich mir irgendwas selber ausdenken muss oder schreiben muss oder irgendwie so. Hier haben wir ein Sprachspiel, wo wirklich mit der Sprache gespielt wird. Ganz unterschiedlich, mit phonetischen Lauten. Und es ist wirklich spannend. Und das Coole dazu ist, das Spiel ist dazu auch noch echt witzig und spannend.
Tja, es ist gar nicht so abgeschlossen. Wenn du guckst hier in Köln, um nochmal darauf zurückzukommen...
Das kann er jetzt nicht verknusen.
Verknusen, als ob das ein Wort ist. Wenn du dir dann das Kölsch anguckst, wenn du dann ein bisschen weiter südlich gehst und nach Bonn gehst zum Beispiel, die ja sehr dicht beieinander liegen, die sprechen ein bisschen anderes Rheinländisch.
Ja.
Und das heißt auch nicht mehr Kölsch. Und selbst wenn du zwischen Köln und Bonn gibt's diesen kleinen Ort namens Niederkassel. Da spricht man in Niederkassler Platt, was auch nicht Kölsch ist und auch nicht, das ist was ganz
ja,
Eigenes.
Ja, aber deswegen habe ich doch gesagt, ist Kölsch ein viel abgeschlossenerer Raum
als... Nein, das ist ja fast Kölsch.
Als Sächsisch.
Es ist ja fast Kölsch. Aber das geht alles verloren, weil das niemand sich wissenschaftlich anguckt. Es gibt gerade in diesen kleinen Ortschaften, wo quasi jedes Dorf so ein bisschen anders noch spricht, die Sprecher sterben aus, weil alle Hochdeutsch gelernt haben. Kann man gut oder schlecht finden, aber es ist auch ein Fakt.
Ja.
Und das macht das Ganze wirklich auch wieder spannend. Und noch ein interessanter Teil, der nicht unerwähnt bleiben darf. Wenn du als Volk eine Sprache oder als ethnische Gruppe eine Sprache sprichst, die nicht von deiner, was hier auch wirklich angesprochen wird, die nicht von der Regierung, wo du gerade in dem Land, wo du lebst, anerkannt wirst, dann existierst du quasi nicht. Du hast keinen Zugang zu Bildung, wenn das nicht in deiner Sprache geschrieben ist und so weiter. Also diese ganze Sache, dass Sprache wichtig ist für die Identität und für die Anerkennung von Minderheiten, das wird hier auch wirklich auch wissenschaftlich belegt. Das ist insofern nicht nur solche Begleithefte kennen wir eigentlich nur eher aus den Wargames.
Ja.
Und wo man dann einen Konflikt auch nochmal, wenn es ein gutes Wargame ist, liegt, GMT macht das zum Beispiel sehr oft und meistens auch sehr gut. Dass das auch der Konflikt aufgearbeitet wird, die verschiedenen Seiten aufgearbeitet werden. Und das macht das hier mit der Sprache an sich. Das ist, man kann das gar nicht hoch genug schätzen, dieses Begleitheft da drin zu haben. Also das finde ich wirklich eine ganz herausragende Arbeit.
Und dazu muss man sagen, man könnte sich jetzt ja überlegen, macht man sich hier vielleicht über Minderheiten lustig, ne? Weil man mit Sprache jongliert und unterschiedliche Sprachen sozusagen versucht zu verstehen und weitergibt und dadurch halt auch teilweise ganz lustige Eigenkreationen hervorkommen.
Nein, im Gegenteil. Das ist ja, du hast ja die
Nein, aber es gibt diese Kritik, dass dieses Spiel eventuell.
Das ist. Nein.
Aber das würde ich halt auch komplett verneinen, denn ich sehe hiermit, wie viel Liebe, Geduld und Achtung den verschiedenen Sprachen gegenüber gearbeitet wird.
Vor allem, wenn man sich das Begleitheft anschaut, dann ist es halt wirklich eine Sichtbarmachung eher von den Minderheiten. Das ist, wir haben wirklich die, nochmal auf das diesen Inuit-Dialekt zu gehen, der ja auch im Buch angesprochen wird. Da wird halt an diesem Beispiel halt genau das, was ich gerade sagte, dieser Struggle des Volkes um Anerkennung überhaupt vor Regierungen mal deutlich gemacht. Und wenn man nach Afrika geht, sieht das natürlich nicht anders aus, wenn es da so und so... Es ist auch eine schöne kleine Übersicht. Es gibt 5% der Menschen sprechen 95% der anderen Sprachen und 95% der Menschen sprechen nur 5% der anderen Sprachen. Also, wir gehören mit dazu. Wir sind die vielen Menschen, die wenig Sprachen sprechen.
Okay.
Ich hoffe, ich habe das richtig umgesagt.
Wer jetzt Björn folgen konnte, ist auf jeden Fall
von Vorteil. Wer bis hierhin durchgehalten hat.
Aber dementsprechend, ihr merkt vielleicht ein bisschen, wir haben beide mit Sprache viel zu tun gehabt. Deswegen interessiert mich dieses Spiel auch nochmal über das Spiel hinaus. Und deswegen, wenn wir uns die Frage stellen, für mich kann das Spiel erstmal überhaupt nicht weg. Ich kann aber noch nicht sagen, ob es bis zum Schluss bleibt. Also.
Hä?
Ja, ob es nicht irgendwann wegkommt, weil es sich vielleicht doch.
Hä?
Weil, ja, Sprache.
Fragewort, Umgangssprache, hä?
Weil es halt doch vielleicht irgendwann ein Spiel sein wird, wo man nicht mehr so viel Lust hat zu spielen.
Aber meinst,
weil
das hat sich halt ausgespielt. Aber du hast,
weil es sich halt ausspielt.
Aber wann
da
hast,
bin ich mir noch nicht sicher.
Du hast viel Just One gespielt. Wann hast du zum letzten Mal Just One auf dem Tisch gehabt?
Das stimmt.
Also, ja.
Vor einem Jahr.
Gut, aber ja gut, aber nein, wir testen natürlich mehr durch, aber die Sache ist die, es ist auf jeden Fall von allen Partyspielen, die mir bekannt sind, das Spiel, was diesen wichtigen, seriösen Hintergrund auch noch hat und den er noch aufarbeitet. Also das ist wirklich, das ist einzigartig und das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, also mindestens. Und zusätzlich ist es auch ein total lustiges Spiel an sich.
Genau.
Ja, mit App. Aber nein, wir müssen nicht einscannen, wir haben damit keine Probleme, das ist, jemand muss halt hören. Und das macht aber auch total Sinn. Das hat Sinn.
Ja.
Macht Sinn ist ja ein Anglizismus.
Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist, dass man vielleicht unterschiedliche Ohrhörer braucht, oder wir haben so einen großen Kopfhörer, den kann man halt auch hin und her geben. Also wer da irgendwelche Probleme hat, sollte sich darauf vorbereiten, dass jeder einen Ohrhörer hat. Selber mitbringt oder so. Das gibt es. Es gibt Leute, die dann fies davor sind.
Ja, natürlich. Ja, ne? Klar.
Aber für mich ein komplett durchweg rundes Spiel, was ich gerade immer wieder auf den Tisch bringe, was ich total gerne spiele, wo ich eigentlich alles drumherum mag, ob es die Karten sind, die App, der Stress, den ich während des Spiels habe oder auch noch den wissenschaftlichen Hintergrund dahinter. Deswegen, für mich bleibt das Spiel auf jeden Fall.
Frei nach Zeltinger. Ein Party-Spiel mit Niveau. Das spiele ich auf. Nee. Wie dem auch sei, es kann auf jeden Fall für mich auch bleiben. Allein wegen. Also, das sollte bleiben.
Genau.
Auf jeden Fall sollte man sich gut überlegen, ob man sich das nicht angucken möchte. Das ist wohl die dringendste Empfehlung über ein besonderes Spiel in diesem Jahrgang, die ich persönlich so hätte.
Ja.
Und das ist ein Partyspiel.
Stimmt. Also, das muss man auch immer nochmal dazu sagen. Also, dann freuen wir uns mit euch aufs nächste Mal.
Kann bleiben.
Wenn wir uns wieder die Frage stellen.
Ist das gut oder kann weg?
Tschüss.
Kann das weg? Ich habe das vergessen.
Ja, Sprache, ne?
So ja, gerade in dieser Folge.
Sprache so wichtig.
Gerade in dieser Folge. Tja. Naja. Gut, da sind wir raus. Und ihr, was habt ihr heute gegessen? Woraus besteht euer Essen?
Wenn du Kölsch redest, will ich immer anfangen zu singen.
Sing mal.
Da sind wir dabei, das ist prima. Aber ich singe das halt auf Hochdeutsch, ich kann kein Kölsch.
Ist nicht.
Bin auch nicht lang genug hier.
Ist nicht wichtig. Wir nehmen jeden.